Ja, es freut mich auch, dass ich wieder hier sein darf und dass wir heute auch Gottes Wort hören dürfen. Wir hatten am letzten Sonntag die Predigt von vorletzten Sonntag, die Predigt von Martin in Lukas, die Ankündigung von der Geburt Johannes des Täufers. Und damals, vor zwei Wochen, stand die Predigt unter dem Thema, wissen wir es noch? Glauben, Zweifeln und Staunen. Das war das Predigtthema von Martin vor zwei Wochen. Und da hatten wir sehen dürfen, dass wir über Glauben sprechen durften. Ein Glauben, der in der Gefahr steht, bei Zacharias zur Routine zu werden. Und wir hatten über das Zweifeln nachgedacht. Ein Zweifeln an den Verheißungen Gottes, die nicht bedingungslos geglaubt wurden. Und ein Staunen, welches dann die Handschrift Gottes trug im Leben von Zacharias. Heute steht jetzt unsere Predigt unter der Überschrift die Ankündigung der Geburt Jesu aus Glauben in Gnade leben. Die Ankündigung der Geburt Jesus Christi im Glauben aus Gnade leben. Und der Predigttext heute steht in Lukas im ersten Kapitel, die Verse 26 bis 38, die möchten wir gemeinsam lesen. Mein Schwert. Dann muss ich mir kurz eine ausleihen. Danke. Lesen wir die Verse 26 bis 38. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt. Zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach, es sei gegrüßt, du Begnadigte. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Herrn, wie kann das sein, da ich von keinem Manne weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter. Und ist jetzt im sechsten Monat sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Soweit unser Text vom heutigen Sonntag. Es ist ein wenig meine Ordnung hier durcheinander gekommen. Muss ich die erste Seite finden. Der Drucker hatte sie andersrum herausgegeben. Voilà. Okay. Zur Gliederung zum heutigen Text. Wir schauen uns im ersten Punkt an. Gott tritt aus Gnade in unser Leben. Das ist der erste Punkt. Gott tritt aus Gnade in unser Leben. Der zweite Punkt ist die Verheißung des Gottessohns. Des Sohnes, des Höchsten, des Königs in Ewigkeiten. Und als dritten Punkt schauen wir uns an, ein Leben aus Glauben. Wie kann dieses Leben aus Glauben praktisch aussehen? Also nochmal als erstes, Gott tritt aus Gnade in unser Leben. Das zweite, die Verheißung des Gottessohns. Und das dritte, ein Leben aus Glauben praktisch gelebt. Gott tritt aus Gnade in unser Leben ein. Jeder von uns hat sicherlich schon mal Begebenheiten in seinem Leben gehabt, wo er sagt, naja, mit so einer Situation oder mit dieser Begegnung habe ich jetzt eigentlich nicht gerechnet. Es kann zum Beispiel vorkommen, so auch bei uns mal geschehen in der WG, steht plötzlich der Schornsteinfeger morgens um 7 Uhr im Wohnzimmer, weil zufällig die Haustür unten geöffnet war und eben der Weg zum Dach durch das Wohnzimmer geht. Oder es kann auch vorkommen, dass die Nebenkostenabrechnung doch spontan was Positives ergibt und so kann auch spontan in der WG gefeiert werden. Es kann auch passieren, dass es manchmal auf dem Weg zur Arbeit doch alles nur grüne Ampeln hat. Dinge, mit denen wir nicht immer rechnen. Und so gibt es Situationen, die verwundern uns. Und auch so eine Situation ist hier geschehen in unserem Text. Wir lesen in Vers 28. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadigte, der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Da müssen wir uns natürlich fragen, wer ist denn hier, der Engel Gabriel? Da lesen wir, der Engel Gabriel ist einer von zwei Engeln in der Bibel, die auch namentlich genannt werden. Der andere Engel ist der Erzengel Michael. Und Gabriel ist derjenige, der Bote Gottes ist und eine Botschaft hier auch an den Menschen hat. Er kommt zu ihr. Ihr, in diesem Vers, ist Maria. Und Maria wird auch in Vers 27 als eine Jungfrau vorgestellt, die mit Josef verlobt ist, einem Mann, der ein Nachkomme des Königs Davids ist. Und herein, das ist bei Maria zu Hause. Dieses Zuhause, das lesen wir in Vers 25, ist in der Stadt Nazareth, welch wiederum in Galiläa liegt. Und so kommt es, dass in Vers 28 steht, und der Engel kam zu ihr herein und sprach, sei gegrüßet, du Begnadigte, der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Also eine Situation, mit der sie in diesem Fall unmöglich rechnen konnte. Plötzlich kam er zu ihr herein. Ganz persönlich in ihr Zuhause, einfach in ihr Leben hineingetreten. Eine Situation völlig unverhofft für sie und sprach zu ihr, sei gegrüßt, du Begnadigte, der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Ich denke, wenn wir uns fragen würden, wie reagieren wir denn, wenn wir plötzlich zu Hause sind, völlig privat, vielleicht auch die Frage eher an die Frauen unter uns gerichtet. Plötzlich steht ein Mann im Wohnzimmer und grüßt uns, so wie hier die Maria gegrüßt wird. Wie würden wir reagieren? Und von daher ist auch ihre Reaktion alles andere als verwunderlich. Natürlich erschreckt sie erstmal, wenn hier jemand im Wohnzimmer steht und sie ist ganz alleine. Das Interessante ist aber, dass ihr Erschrecken, lesen wir in dem darauffolgenden Vers, nicht dadurch grundsätzlich bedingt ist, dass dieser Mann plötzlich da ist, sondern sie erschrickt vor allen Dingen über das Wort, das er spricht. Da lesen wir in Vers 29, als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und hier ist nun ein Vergleich sehr interessant zu dem, was wir vor zwei Wochen gehört haben von Martin, zu der Art und Weise, wie Zacharias auf den Gruß von Gabriel reagierte. Dazu wollen wir uns Folgendes anschauen. In der Begebenheit, als der Engel zu Zacharias kam, lesen wir in Vers 11, da erschien ihm ein Engel des Herrn stehend zur Rechten des Räucheraltars. Und wie reagierte Zacharias? Und Zacharias erschrak, als er ihn sah, diesen Engel, und Furcht überfiel ihn. Die Parallele dazu in Vers 28, und der Engel kam zu ihr, also zu Maria, herein zu ihr nach Hause und sprach, sei gegrüßt, du Begnadigte, der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Und die Reaktion von Maria? Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Oh. Naja. Das ist leider ein kleines technisches Problem, scheint es zu sein. Gut. Dann haben wir es im Kopf in dem Fall. Also wir haben gesehen, dass die Reaktion von der Maria völlig anders ausfällt als die von Zacharias. Sie erschrickt nicht primär darüber, dass der Zacharias hier, dass der Engel Gabriel kommt, sondern über das Wort, das zu ihr gesprochen wird. Nun sehen wir, dass Zacharias und Maria aufgefordert werden, im darauffolgenden, nachdem sie so reagiert haben, in Vers 30 sich nicht zu fürchten. Da spricht der Engel Gabriel zu Zacharias: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und umgekehrt zu Maria spricht er: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und Vers 31, und du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und sollst ihm den Namen Jesus geben. Nun sehen wir, dass beide in dieser Reaktion von dem Engel aufgefordert werden, sich nicht zu fürchten, und sie werden auch beide mit ihrem persönlichen Namen angesprochen. Fürchte dich nicht, Zacharias. Fürchte dich nicht, Maria. Doch Gott ist zu Zacharias gekommen, um ihm mitzuteilen, dass sein Gebet erhört worden ist. Er hat gesagt, dein Gebet ist erhört worden. In Marias Leben tritt Gott nicht, weil sie gebetet hatte, sondern er sagt ihr klar, weil sie Gnade bei Gott gefunden hatte. Nicht ein aktives Anrufen von Maria im Gebet hat Gott also dazu veranlasst, dass er in ihr Leben getreten ist, sondern ein Gnade finden bei Gott, weil es Gottes Gnade war, weil er es so wollte. Und die Frage nun ist, was können wir unter diesem Begriff, wenn wir das lesen, du hast Gnade gefunden bei Gott, was können wir uns darunter eigentlich vorstellen? Wie kann ein Mensch eigentlich Gnade finden bei Gott? Ist diese Gnade also etwas durch den Menschen Erwirkbares? Ist es eine Tat, die Menschen tun könnten, die Gott dazu veranlassen, dass der Mensch Gnade fände bei Gott? Weil es klingt doch so, wenn wir sagen, sie hat Gnade gefunden, als hätte sie auch irgendwo um Gnade gesucht. Aber warum sollte sie um Gnade suchen, wenn sie ein rechtschaffenes oder auch ehrliches oder aufrichtiges Leben führte? Ist Gnade eigentlich nicht nur dann notwendig, wenn eine Schuld nicht bezahlt worden ist und ein Gläubiger oder auch ein König eine Strafe erlassen müsste, also Gnade vor Recht ergehen lassen müsste? Warum ist es dann hier, dass sie angesprochen wird, du Begnadigte? Hat sich Maria irgendetwas zu Schulden kommen lassen? War sie ein schlechterer Mensch als andere, dass sie hier als die Begnadigte angesprochen wird, als diejenige, die Gnade gefunden hat vor Gott? Im Text lesen wir nichts darüber, dass sie irgendetwas getan hätte, was eine besondere Schuld wäre. Und von daher stellt sich auch uns die Frage, warum wird sie hier als die Begnadigte angesprochen? Nun, die Schuld Marias ist die gleiche Schuld, die jeder Mensch auf sich lädt, auch wir. Und zwar jeder, der von Gott abweicht. Und wir lesen in Römer 3, Vers 12, dass jeder einzelne Mensch von Gott abgewichen ist. Lesen wir in Römer 3, Vers 12, alle sind sie abgewichen, sie taugen alle nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Und so ist auch Maria keine, die selbst die Quelle der Gnade ist, sondern die auch selbst die Gnade notwendig hat. Im Psalm 14, 2 bis 3 lesen wir: Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen einzigen. Und so gehört auch Maria unter diesen, ist auch ein Mensch und auch sie ist abgewichen, auch sie taugt in dem Sinn nichts. Von daher sagt auch Gott zu ihr, Gnade hast du gefunden. Er tritt in ihr Leben ein aus Gnade. Und genauso wie Gott durch den Engel Gabriel in das Haus Marias kam und urplötzlich dastand, genauso spricht er auch heute immer wieder zu uns und auch ganz persönlich zu dir. Und dass er zu uns spricht, sowie auch die Botschaft an sich, auch die Botschaft des Evangeliums, ist nichts anderes als reine Gnade. Somit ist diese Gnadenbotschaft an Maria auch eine Gnadenbotschaft Gottes an jeden Einzelnen von uns. Es gibt keinen Menschen, der gut ist oder der so gut ist oder auch so rein ist oder auch ein so reines Herzen hatte. Oder auch auf der anderen Seite, es gibt auch keinen Menschen, der so schlecht oder so falsch ist, dass Gott nicht in der Lage wäre, in sein Leben einzutreten, ihn anzusprechen und durch seine Gnade an ihm zu wirken. Dass sich Gott uns und auch dir naht, das ist seine Gnade. Dass er zu dir nach Hause kommt, auch bei dir in deinem Herzen anklopft und zu dir spricht, überhaupt, dass du sein Wort verstehst, ist auch seine Gnade. Und dass er dir dein Abweichen von Gott vergeben möchte und dich zu einem Menschen machen möchte, der frei wird von Sünde, der erlöst wird und erlöst von Schuld und Sünde leben kann, auch das ist sein Gnadenangebot an dich. Besonders jedoch ist sicherlich hier in der Situation, wie der Engel Gabriel zu Maria spricht, was er an Botschaft an Maria zu richten hat. Nämlich, es ist die Ankündigung der Geburt des Königs der Könige, der in Ewigkeit regieren wird und gleichzeitig auch der Retter und der Erlöser für Maria wie für alle anderen sein wird. Da kommen wir zu unserem zweiten Punkt. Das ist die Verheißung des Gottessohnes, des Sohnes des Höchsten, der in Ewigkeiten regiert. Lesen wir nochmal die Verse 31 bis 33. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Nun, Maria wird verheißen, dass sie schwanger werden wird, und ihr wird auch verheißen, dass Jesus gebären wird. Jesus heißt, Jahwe ist Rettung oder auch der Erretter. Und dieser Retter wird Heil in die Welt bringen, genauso wie er auch ihr persönlich, die sie die Gnade braucht, auch Heil bringen wird. Und jetzt kriegen wir eine Auflistung von verschiedenen Punkten, Eigenschaften, die uns hier gezeigt werden. Was wird denn als Verheißung über diesen Jesus gesagt? Wie ist denn dieser Jesus? Er wird groß sein. Er wird der Sohn des Höchsten genannt werden. Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Und fünftens, sein Reich wird kein Ende haben. Und so eine Ankündigung sicherlich ist alles andere als normal oder als selbstverständlich und in dieser Form sicher was sehr Besonderes. Ich meine, das ist eine Verheißung, die auch Gott selbst schon David, dem König, gegeben hatte. Das lesen wir in dem zweiten Buch Samuel im Kapitel 7. Zweiten Buch Samuel in Kapitel 7. Da steht ab Vers 12, wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird, und ich werde sein Königtum befestigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen, und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. Und im Psalm 89, Vers 30 schreibt der Psalmschreiber, und ich setze seinen Samen auf ewig ein und mache seinen Thron wie die Tage des Himmels. In der Stelle im 2. Samuel hatte David, es war sein Herzenswunsch, Gott ein Haus bauen wollen. Und Gott hat darauf reagiert und hat ihm gesagt, dass es nicht David sein wird, der ihm hier ein Haus baut, sondern er wird einen schicken, einen aus seinem Samen, Nachfahre von David, und dieser wird ihm ein Haus bauen. Und dieser Nachfahre, der wird auch einer sein, der wieder dieses Königtum, was David innehatte, zurückerhält. Gott wird ihm dieses Königtum wieder geben. Und es wird ein Königtum sein in Ewigkeit. Und der Thron seines Königtums, der wird in Ewigkeit befestigt sein. Ich bin mir sicher, dass auch Maria diese Worte kannte und dass sie gut unterrichtet war in dem Wort Gottes. Und das wird ihr verheißen. Also diese Worte, die sie hier von dem Engel Gabriel hört, dass er groß sein wird, Sohn des Höchsten genannt werden wird, dass er auch dass er von Gott den Thron seines Vaters David erhalten wird, dass er regieren wird über das Haus Jakobs in Ewigkeiten, sein Reich kein Ende hat. Das musste auch ihr zeigen. Es ist was sehr Besonderes. Es ist der Messias, der Erlöser, der hier angekündigt wird. Und genau so, wie Gott hier in das Leben von Maria aus freier Gnadenwahl hineingetreten ist und Maria diese besondere und prominente Rolle von Gott zugesprochen bekommt in ihrem Leben, dürfen wir sehen, dass auch Gott für jeden von uns eine besondere Rolle in seinem Heilsplan hat. Und die Maria wird hier als Mutter des Königs, der Könige, des Erlösers, des Retters der Welt, der auch ihr Retter werden würde, ernannt. Und diese Gedanken Gottes, die Gedanken des Friedens über seine Kinder, die sind so viel größer als unsere Gedanken und so viel höher als auch die Gedanken von der Maria, dass wir nicht einmal dazu in der Lage gewesen wären, dafür zu beten. Wir hatten im Vergleich bei Zacharias gelesen, dass der Engel Gabriel gesagt hatte, deine Gebete sind erhört worden. Bei Maria ist es anders. Sie hatte nicht für diese Situation gebetet, sondern er ist einfach so in ihr Leben hineingetreten. Und auch so ist es in vielen Leben von Christenmenschen, auch im Leben von uns. Auch wir haben nicht unbedingt dafür gebetet, dass Gott so in unser Leben kommt, aber er tritt in unser Leben und spricht zu uns. Und somit ist auch sein Gnadengeschenk hier an Maria wie an uns ein doppeltes. Nämlich zum Ersten, es ist Gottes Geschenk der Vergebung der Sünden durch Glauben an den Retter Jesus Christus, dass wir in ihn glauben dürfen. Und zweitens, es ist Gottes Geschenk überhaupt, dass er in unser Leben tritt und uns eine Aufgabe zeigt, die er für unser Leben in der freien Gnadenwahl bestimmt hat. Und so ist die Frage, wenn Gott so handelt, wenn er frei auswählt, wenn er frei in unser Leben tritt und seine Gnade in uns mächtig wirken darf, wie kann dann ein solches Leben aus Glauben praktisch gelebt werden? Was ist unsere Reaktion darauf? Und hier sehen wir sehr schön, wie Maria uns dieses vorlebt, wie ein Leben in Glauben praktisch gelebt werden kann. Nämlich vergleichen wir die Antwort von Maria auf die Ankündigung des Engel Gabriels mit der von Zacharias, fällt auf. In Vers 18 steht bei Zacharias, und Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist recht betagt. Die Antwort auf die Ankündigung des Engel Gabriels von Maria in Vers 34 lautet, Maria aber sprach zu dem Engel, wie kann das sein, da ich von keinem Manne weiß? Nun, da müssen wir uns die Frage stellen, wo ist denn jetzt hier der Unterschied? Klingt es denn eigentlich nicht recht ähnlich? Woran soll ich das erkennen und wie kann das sein? Beide Fragen sind von der Struktur und wie sie aufgebaut sind völlig identisch. Sowohl Zacharias als auch Maria fragen, wie kann das sein, beziehungsweise woran soll ich das erkennen? Und geben auch gleich nochmal das Argument, nämlich Zacharias sagt, ich bin alt und meine Frau ist betagt und Maria, da ich von keinem Manne weiß. Wenn wir uns diese Fragen anschauen und sie auch für uns relativ ähnlich wirken, drücken doch beide auch eine gewisse Unsicherheit, auch einen gewissen Zweifel aus, so sind doch vollkommen unterschiedlich. Nämlich, Zacharias fragt, woran soll ich das erkennen? Diese Frage, woran, könnte auch gleichzeitig mit einer Forderung formuliert werden, nämlich, gib mir ein Zeichen, woran ich das erkennen kann. Warum? Damit ich glauben kann. Die Frage, woran ich das erkennen soll, beschäftigt sich also nicht zuerst mit dem grundsätzlichen Problem, nämlich dass Zacharias gesagt bekommt, dass er und seine Frau noch ein Kind erhalten sollen, sondern er zieht das Gesagte in den Zweifel und somit auch denjenigen, der diese Botschaft an ihn überbringt. Es ist interessant, wenn ich frage, woran soll ich das erkennen? Gib mir ein Zeichen oder gib mir einen Plan. Dann zielt diese Frage von Zacharias auf was anderes ab. Die Frage zieht die Glaubwürdigkeit von dem Überbringer, von dem Gesagten und damit auch die Glaubwürdigkeit des Überbringers in Zweifel. Indem es zuerst nach einem Zeichen fordert, eine Bestätigung des Gesagten. Und ein Mensch, der so reagiert auf eine Ankündigung Gottes, ein Mensch, der von Gott eine Verheißung empfängt und zuallererst die Verheißung in Zweifel zieht und nicht an diese Verheißung glaubt, der ist nach der Schrift einer, der Unglaube zeigt. Bei Maria ist es anders. Ihre Frage ist, wie kann das sein? Es ist eine offene Frage. Und diese Frage, die zielt tatsächlich primär auf die Erklärung darauf ab. Sie zielt nicht zuerst darauf ab, dass das Gesagte in Zweifel gezogen wird, indem es ein Zeichen fordert, sondern sie möchte eine Erklärung dafür. Ihr wurde mitgeteilt, dass sie schwanger werden sollte. Und da sie aber von keinem Manne weiß, hat sie nun keine Erklärung darauf, wie es dann funktionieren sollte, dass sie schwanger wird. Und darum fragt sie auch ganz offen, wie kann das sein? Und genauso exakt wie Zacharias eine Antwort auf seine Frage erhält, erhält auch Maria eine sehr exakte Antwort auf ihre Frage. Sie fragt, wie kann das sein? Und die Antwort darauf von dem Engel, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Kurz gesagt, Gott handelt hier und Gott tritt in dein Leben hinein. Und zudem, auch obwohl sie überhaupt nicht darum gebeten oder gefragt hat, erhält sie auch ein Zeichen, das Gott ihr gibt. Nämlich sie bekommt gesagt, dass auch ihre Verwandte Elisabeth schwanger ist in ihrem Alter, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Bei Zacharias war das anders. Er hatte diesen Zweifel in seinem Herzen gehegt und konnte Gott nicht vertrauen und glauben. Auch er hat eine sehr exakte Antwort auf seine Frage erhalten. Woran soll ich das erkennen? Und so sagt der Engel Gabriel als allererstes, wer er eigentlich ist, obwohl Zacharias das auch hätte schon wissen müssen. Er sagt, ich bin Gabriel, der vor Gott steht und bin gesandt von Gott, zu dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Auch hier sehen wir, dass Gott in dem Fall dem Zacharias erstmal sagen muss, ich bin Gott, ich bin der Handelnde, an mir solltest du eigentlich gar nicht zweifeln. Und zum Zeichen bekommt er, du wirst stumm sein und nicht reden können, bis zu dem Tag, da dieses geschehen wird. Warum? Weil du nicht geglaubt hast meinen Worten. Hier sehen wir den grundlegenden Unterschied zwischen diesen beiden Fragen. Woran soll ich das erkennen und wie soll das zugehen? Fragen, die auf den ersten Blick relativ ähnlich erscheinen, aber doch das Herz des Fragenden widerspiegeln und uns diese grundsätzliche Unterschiedlichkeit aufzeigen. Und so sehen wir auch in den Begebenheiten des Neuen Testaments, dass die Forderung nach Zeichen, wenn ein Mensch nach Zeichen fordert, immer Unglauben ausdrücken. Ich denke, eins der bekanntesten Beispiele, die uns im Kopf sind, ist das Beispiel von Thomas. Lesen wir in dem Johannesevangelium in Kapitel 20. Da steht ab Vers 25. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, zu Thomas, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meine Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren und tritt mitten unter sie und spricht, Friede, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her, und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete und sprach, mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Aber selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Oder ein anderes Beispiel in Lukas 11, Lukas im 11. Kapitel, in Vers 16, lesen wir, dass von Jesus immer wieder auch ein Zeichen gefordert wurde. Wurde gesagt, andere aber versuchten ihn und forderten ein Zeichen vom Himmel. Auch sie glaubten nicht. Sie hatten Zweifel in ihrem Herzen über das, was an Verheißungen gegeben wurde. Und was ist die Antwort von Jesus darauf? Da fing er an und sagte, dieses Geschlecht ist ein böses Geschlecht. Es fordert ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Jona. Denn wie Jona ein Zeichen war für die Leute von Ninive, so wird auch der Menschensohn sein für dieses Geschlecht. Was bedeutet das? Auch wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war und so auch ein Zeichen für die Niniviten wurde, genauso war auch Jesus 3 Nächte im Tode. Und so würde auch die Auferstehung Jesu nach 3 Tagen im Grab ein Zeichen für die Juden seiner Zeit sein. Ein anderes Zeichen hat er ihnen nicht gegeben. Wir sehen also, dass ein Leben praktisch aus Glauben gelebt nur ein Leben sein kann, was praktisch auch den Verheißungen und dem, was Jesus in unser Leben spricht, glaubt, bedingungslos glaubt. Die einzige Antwort auf Gottes Gnade kann daher sein, Dankbarkeit und große Freude gegenüber diesem gnädigen König. Die Freude und Dankbarkeit am Geber der Gnade bestimmen dann auch das Leben eines Christenmenschen, das Leben einer Maria. Und zwar ein Leben, das losgelöst ist von der Sünde in der Freiheit Christi, in der Freiheit dessen, der der König ist, über alle Könige, der König in Ewigkeit. Sein Leben frei von Stolz, in dankbarer Demut. Und nichts von dem, was mir der König der Ewigkeiten geschenkt hat, hätte ich mir auch selbst erarbeiten können. Ich hätte es mir in dem Sinn nicht einmal vorstellen können. Ich hätte nicht einmal selbst dafür beten können. So groß ist dieses Geschenk, was uns Gott in Jesus Christus macht. Und was er schenkt, ist so über alle Maßen größer und auch erhaben über unsere Gedanken, dass wir nur staunen und voller Dankbarkeit sagen können, wie Maria, ich bin eine Magd des Herrn, mir geschehe nach dem Wort des Herrn. Und wenn wir uns das anschauen, wie Maria hier reagiert hat, wie die Ankündigung von Jesu Geburt in ihr Leben hineintrat, wie der Engel Gabriel ihr sagte, was sie tun sollte, dann können wir daran erkennen, dass die einzige Antwort auch in unserem Leben, wenn Gott zu uns spricht, wenn er seine Verheißungen an uns richtet, nur eine Antwort sein kann, die aus reinem Herzen das Verheißene, was Gott uns zusagt, auch wirklich glaubt, ohne zu zweifeln. Wir haben gesehen, dass Zacharias im Vergleich bei der Ankündigung von der Geburt des Johannes des Täufers als Priester gerecht vor Gott lebte. Er lebte in ständiger Gemeinschaft mit Gott und wandelte in allen Geboten und Rechten des Herrn untadelig. Und doch, obwohl er so nah an Gott war, fiel es ihm schwer zu glauben, für was er und seine Frau schon lange gebetet hatten. Viel hatten sie dafür gebetet, viel hatten sie auch im Gebet auf Knien dafür eingestanden, dass sie ihren Herzenswunsch erfüllt bekommen. Sie lebten wirklich in der engen Gemeinschaft mit Gott und doch, da sie es dann zugesagt bekamen, konnten sie nicht glauben. Und im Gegensatz dazu, eine Maria, die nicht dafür hätte beten können, weil das, was ihr von dem Engel Gabriel gesagt wurde, so unvorstellbar ist, dass sie die Mutter des Königs, der Könige werden sollte. Sie hat einfach glauben können. Sie hat nicht gezweifelt und wurde so auch auf wirklich wunderbare Art und Weise in eine Rolle hinein, hat eine Rolle erhalten im Heilsplan von Gott, die sie sich nicht hätte vorstellen können. Aber sie ließ sich einbauen in das, was Gott zu ihr gesprochen hatte und glaubte einfach. Ich bin des Herrn Magd, mir geschehe nach deinem Wort. Und so wollen auch wir, wenn wir das erkennen dürfen, wie Gott hier mit Menschen handelt, wie Gott auch in unser Leben, auch in dein Leben spricht. Wenn er uns ruft, wenn er uns Verheißungen gibt, so wollen wir auch dieser Verheißung und diesem Ruf Gottes antworten, wie es Maria getan hat. Auch wir wollen dann sagen, ich bin deine Magd, ich bin dein Knecht, mir geschehe nach deinem Wort. Und das ist ein Leben in der freien Gnadenwahl, aus freier Gnade, die Gott uns zugesprochen hat, in der wir dann aus Dankbarkeit als Christenmenschen ein Leben führen dürfen, das auch Gott wohlgefällig ist. Das ist auch die Botschaft an uns heute, dass wir wissen dürfen, es ist ein Leben geschenkt aus Gnade und es kann nur angenommen werden in Glauben. Eine Botschaft, die die komplette Bibel durchzieht, die das Neue Testament durchzieht und die wir hier in wunderbarer Weise erleben durften, wie praktisch von Maria diese Botschaft auch angenommen wurde. Ein Leben aus Gnade geschenkt, aus Gnade hineingetreten in ihr Leben und im Glauben angenommen. Und so dürfen wir dann auch den Vers 37 immer wieder in unserem Kopf haben, auch wenn wir es nicht verstehen können, auch wenn wir es nicht immer erklären können. So durfte auch Maria wissen, und es wurde ihr zugesagt, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Auch wenn es schwer ist, für uns zu verstehen. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Was er uns geschenkt hat mit Jesus Christus, wie er in unser Leben getreten ist, übersteigt alles, was wir uns jemals hätten vorstellen können. Ja, so wollen auch wir mit diesem Gehörten unser Leben so führen, dass wir sagen, egal was Gott in unserem Leben uns zuspricht, was er uns verheißt, dass wir immer diese Offenheit und auch diesen Glauben haben können, diesen kindlichen, einfachen Glauben der Maria. Dass wir auch sagen können, ich bin eine Magd des Herrn, ich bin ein Knecht des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Amen.